Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Das gibt es also häufig, dass ich vor einer Sendung sage und mich mit Redakteuren oder auch mit dem Chef vom Dienst bespreche und sage, Mensch, wollt ihr das nicht vielleicht doch mal ein bisschen anders machen? Also meine Großmutter ist jetzt 85 und die würde es nicht verstehen. Das ist schon ein Prozess des gemeinsamen Austausches.
Ja, der noch Tagesschausprecher Marc Bartor im Medienmagazin vom 26. August 2006. Offenbar hat der Prozess des Austauschs also nicht mehr so richtig funktioniert. So hieß es diese Woche in einer Pressemitteilung des Norddeutschen Rundfunks. Linda Zawakis wird künftig auch die 20-Uhr-Ausgabe der Tagesschau präsentieren. Die gebürtige Hamburgerin mit griechischen Wurzeln folgt Marc Bartor nach, der Deutschlands erfolgreichste Nachrichtensendung Ende April auf eigenen Wunsch verlässt. Und zwar in Richtung Sat.1. Damit reiht er sich ja hinter Susan Stahnke und Laura Dünnwald ein. Bei Laura Dünnwald steht übrigens seit ihrem Ausscheiden 2011 auf ihrer Homepage laura-dünnwald.de. Seit 2001 arbeite ich als Nachrichtensprecherin für die Tagesschau im Ersten. Seit Herbst 2005 besetze ich auch die 20-Uhr-Sendung. Seitdem ist da nie wieder was geändert worden. Vielleicht, weil man mit der Tagesschau dann doch sein Image, sein Markenbewusstsein besser formulieren kann. Ich weiß es nicht. Auf alle Fälle wird es schwer sein für Marc Bartor, von der tatsächlich erfolgreichsten Nachrichtensendung dann bei Sat.1 die gleiche Reputation zu bekommen. Aber na gut, das ist seine Entscheidung. Er wollte nicht Tagesschau-Rentner werden und seiner 85-jährigen Oma offenbar die Welt erklären. Das ist das Radio 1 Medienmagazin. Ich erkläre Ihnen die Welt, warum zum Beispiel die IFA auf Sardinien zurzeit ist, warum die Taz die Wochenendausgabe modifiziert hat, warum es Streit zwischen ARD und ZDF gibt und was der C64 heute noch so kann. Und das alles im Radio 1 Medienmagazin in der Ausgabe vom 20. April 2013. Und wie immer vom Mund zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft. Die Taz feiert wieder mal Geburtstag und wie es üblich ist bei der Tageszeitung, nicht nur sich selbst, sondern veranstaltet immer so ein großes Brainstorming drumherum. Mal heißt es Taz-Kongress oder auch jetzt Taz-Lab und diesmal kommt sie aber auch mit einer Blattveränderung. Ich kann mich erinnern, 2009 muss es so etwa gewesen sein beim Newspaper-Kongress in Wien. Da gab es mal so eine These, Newspaper ist out, Background Paper ist in. Also da wollte man so ein bisschen der Entwicklung Rechnung tragen mit dieser Schlagzeile, dass die News schneller ist im digitalen Bereich und Zeitungen müssen mehr Hintergrund liefern, war es damals. Und man konnte schon damals sehen, vor 4 Jahren, dass sich so ein Trend abzeichnet, dass die Tageszeitungen mehr so wochenmagazinmäßiger werden, dass sie sich entschleunigen, dass sie den Kunden, den Zeitungslesern und Leserinnen so ein bisschen auch das Gefühl geben, hier kann man vertieft einsteigen. Und genau das hat die Taz jetzt gemacht. Sie kommt seit heute mit einer Wochenausgabe an den Kiosk Taz am Wochenende. Und ich habe das kurz vorhin beim Taz-Lab diskutieren können mit Rainer Metzger. Er ist stellvertretender Taz-Chef. Wir haben uns da an die Spree gesetzt und ein bisschen in der neuesten Ausgabe geblättert.
Ein bisschen ist da was dran. Wenn Sie schnelle, aktuelle Neuigkeiten meinen, die brauchen Sie nicht mehr auf Papier einen Tag später drucken. Aber wenn Sie Neuigkeiten meinen, die auch mal eine Woche, zwei, drei halten und die so eine Wendepunkte markieren, das wollen die Leute dann doch einfach bequem auf Zeitung lesen. Das ist ein anderes Lesen, dann eben nur einmal die Woche am Wochenende und nicht täglich, aber doch noch Papier. Also das ist durchaus noch ein großes Publikum dafür.
Sie haben gerade die neueste Ausgabe von heute, Samstag, 20. April, in der Hand. Die heißt jetzt Taz am Wochenende. Wodurch unterscheidet sich jetzt vom Layout erstmal diese Zeitung am Wochenende von der normalen Tagesaktuellen, außer dass der Titel nun länger ist?
Naja, Sie haben einen großen Freisteller im Titel, einen, der auch für die Kioskkäufer nochmal was zeigt, was man im Blatt noch hat. Sie machen kurze Anreißer und ein dickes, fettes Thema und sonst ist die Seite eigentlich ziemlich leer. Sie konzentrieren sich mehr.
Das ist heute, müssen wir die Liebe neu erfinden. Wie sind Sie darauf gekommen?
Na, es gibt so einen Trend, der sich ein bisschen auch in der Piratenpartei manifestiert. Zweierbeziehung ist out, weil man will ja alles gleichzeitig haben, nämlich Fremde als Partner, wie auch Leute, die einen spiegeln. Also hat man mehrere Partner. Man nennt das heutzutage dann mit einem Fremdwort natürlich Polyamorie. Und da haben wir mehrere Leute, die da sich sozusagen äußern, wie das funktioniert und auch Sachverständige, Philosophen, wie das heutzutage mit der Liebe noch gehen kann, weil es ja offensichtlich da einige Probleme gibt.
Das ist also ein Thema, was immer geht, was wahrscheinlich vor 1000 Jahren auch diskutiert wurde, heute offen in der Taz. Das kann man auch nächste Woche lesen, übernächste Woche und so weiter. Ist das das Konzept, dass man allgemeingültige Themen fürs Wochenende findet?
Sie brauchen länger haltbare Themen, ja. Ich meine, das ist jetzt extrem, da haben Sie recht, das ist ein klassisches Frühlingsthema. Ja, kaum ist die Sonne raus, kommt die Diskussion über die Liebe. Aber Sie müssen das schon dann spezifisch für Ihre Zeitung aufbereiten. Also wir würden das ganz anders machen, als die Brigitte das macht zum Beispiel. Ja? Also da kommt dann die kreative Arbeit rein. Das Thema als solches ist ja bei fast allen Themen da. Ja? Aber wie machen Sie das? Wie ist das gerade jetzt aktuell? Darauf kommt es dann an.
Muss der geneigte Taz-Leser auf die dann doch News, die dann vielleicht schon mit Redaktionsschluss 17 Uhr vom Vortag hier abgedruckt sind, verzichten?
Wir haben das reduziert auf 2 Seiten. Da sind die Schaufenster mit den wichtigsten Sachen. Also jetzt derzeit gerade Terroristenjagd in Boston oder dieses Akkreditierungsverfahren bei dem NSU-Prozess in München. So eine Sachen, ja.
Aber da muss man jetzt schon sagen, da gab es selbst in der Nacht einige Hin und Hers. Und letzten Endes ist derjenige, der da noch gesucht wurde, der hier in der Taz noch gesucht wurde, inzwischen ja wohl verhaftet.
Ja, das ist ja mit ein Grund, weshalb wir diese Tageszeitung teilweise aufgeben. Weil selbst wenn wir zu Boston jetzt 3 Seiten gemacht hätten, tageszeitungsmäßig, so hätte man das früher gemacht, es wäre alles veraltet gewesen. Und Sie müssen sich halt dann kunstvoll solche Themen suchen, die zwar aktuell sind in der Woche, in der Zeit, aber die eben auch noch gültig sind, 1, 2, 3 Tage, nachdem Sie die geschrieben haben.
Das heißt, die Taz wird eigentlich eine Wochenzeitung? Also die Tageszeitung?
Ja, an diesem Tag, am Wochenende, sind wir eine Wochenzeitung. Jawohl, genau. Weil die Leute haben nicht mehr das Interesse und die Zeit, die ganzen kleinen Wendungen in der Politik, in der Wirtschaft, auch in der Gesellschaft zu verfolgen. Die wollen nur noch die wichtigen Sachen sehen und da reicht es dann schon einmal die Woche. So viel Wichtiges passiert nicht für jeden Tag.
Kann das sein, dass wir heute hier feststellen, das ist ein Paradigmenwechsel und die Taz wird in der Woche werktags nur noch digital erscheinen, perspektivisch, und die Papierausgabe dann als Wochenzeitung dann eben am Wochenende?
Also da müssen Sie schon auf eine ganz lange Perspektive gehen, weil derzeit gibt es ja für die digitale Ausgaben gibt es ja noch kein richtiges Bezahlmodell. Das könnte man sich dann wohl nicht leisten.
Also es gibt ja bei der Taz diese Schranke, also dieses, da wird ja plötzlich die Seite schwarz und dann kann man bezahlen.
Dann kann man bezahlen. Wir versuchen das gerade einzuführen. Das ist auch gar nicht schlecht. Wir haben ja da jetzt so 20.000 Euro ungefähr im Monat, kommen da an Reingewinn rum. Aber es müsste sich natürlich noch verdoppeln und verfünffachen, damit sie davon unter der Woche, sagen wir mal, 30, 40 Journalisten ernähren können. Ja. Mhm. Aber das ist natürlich jetzt der Anfang. Wir gucken alle jetzt derzeit bei den Medien und vor allem bei den Nachrichtenmedien, wie kommen wir durch diese neue Wendezeit hindurch.
Ja. Ist das tatsächlich, was man immer so befürchtet, ein Versuch und Irrtum und weniger eine Strategie, dass jemand weiß, wie es geht?
Also immer in der Geschichte, wenn sich irgendwas geändert hat, wusste praktisch niemand, wie es geht. Das müssen Sie immer mit Versuch und Irrtum machen. Ja? Alle die Leute, die jetzt behaupten, sie wüssten, wie es geht, da kann ich nur lachen. Ja? Das war vor 5 Jahren, wussten auch ganz viele, wie es geht. Die meisten davon sind jetzt bankrott. Also Sie müssen einfach schauen, was macht der Leser, dann machen Sie den nächsten Schritt. Das wollen Sie, ja okay, dann machen wir da mehr. Und was der nicht mehr so will, dann machen Sie weniger. So muss man jetzt eben vorgehen.
Ja, was macht der Leser? Glücklicherweise hat die Taz ja ihre Leser eingeladen ins Haus der Kultur in der Welt und da fragte ich einfach so per Zufallsumfrage 3 Menschen, die die Taz zwar noch nicht gelesen hatten, aber nach ihrer Meinung.
Ja, also ich finde es eigentlich nicht schlecht, wenn die am Wochenende auch ein bisschen dicker und so ist, weil man einfach mehr Zeit hat, sie dann auch in Ruhe zu lesen. Also in der Woche meist, also hat man dann ja wirklich nicht die Zeit, bevor man irgendwie los muss. Und am Wochenende kann man sich dann in Ruhe irgendwo hinsetzen und dann auch mal länger mehr lesen auch.
Aber es gibt jetzt insofern ein neues Konzept, dass auch Themen drin sind, die länger haltbar sind, also die nicht so schnell veralten. Mhm. Das erste Thema ist gleich, müssen wir die Liebe neu erfinden? Ist das so ein Thema?
Ja, weiß nicht, ob jetzt das Thema an sich, aber insgesamt finde ich schon gut, wenn da ja auch so längerlebige Themen dann in der Wochenendausgabe drin sind und nicht nur brennend heiß Aktualität. Also finde ich eigentlich ein gutes Konzept, ja.
Trifft das den Nerv heutzutage derjenigen, die so digital unterwegs sind?
Also ich sehe so aus, ich bin aber kein Digitaler. Ich bin eher traditionell. Und als ihr diese Flyer rumgeschickt habt mit irgendwie 10 Wochen für 10 Euro testen, irgendwie habe ich gedacht, für eine Wochenendausgabe, also das liest man wenigstens, so wie eine Zeit. Mhm. Deswegen glaube ich, ist das so erfolgreich, weil du kannst du irgendwie mal am Wochenende lesen und hast nicht jeden Tag irgendwas. Jeden Tag irgendwas, glaube ich, ist digital besser, ja, weil du vielleicht nicht jeden Tag zu Hause bist. Also ich denke mir, das geht schon in die richtige Richtung.
Ja, bei mir ist es so, dass ich schon nach wie vor auch die Wochenzeitung lese. Das hat damit zu tun, dass ich sie unterwegs zur Arbeit und zurücklesen kann. Also das ist für mich eine sehr wichtige Bedingung. Deshalb bin ich jetzt nicht so auf die Wochenendzeitung fixiert oder auf eine Wochenzeitung. Aber ich sehe auch die Bedürfnisse, die eben schon angesprochen wurden, der Gesellschaft, dass sich das ändert. Also die Nachrichten, die neuesten, aktuellsten Nachrichten liest man schneller und besser online. Aber die Hintergründe, die hätte ich ganz gerne. Und die sehe ich im Internet noch nicht. Und was ich aber jetzt, ich habe diese aktuelle, neue Taz am Wochenende noch nicht gelesen, finde aber den Titel auch leider nicht so richtig ansprechend.
Müssen wir die Liebe neu erfinden? Das gilt ja immer. Also das sprach man sich nicht täglich.
Ja, aber ich fand es jetzt nicht so relevant.
Was wäre denn so das, was man lesen müsste am Wochenende? Nochmal aufbearbeitet die Woche oder den Vorausblick auf die nächste Woche oder politisch, kulturell, was ist in der Stadt los, regional?
Nee, regional nicht, weil das ist ja auch keine regionale Zeitung.
Auch schon verwurzelt, so mit einem gewissen Berliner 68er-Gefühl irgendwo?
Nee, auch nicht unbedingt. Dann wären das eher Themen von heute, wobei ich ja weiß, dass das Thema Liebe hier bei diesem Taz-Lab auch ein Thema ist, aber eher das gute Leben von morgen.
Ja, die Taz erscheint jetzt als Wochenzeitung, müsste eigentlich WOTZ heißen, aber nun gut, sie heißt Taz am Wochenende. Und wir haben gesprochen über den Trend, dass Zeitungen immer langsamer werden und vielleicht hintergründiger. Die Zukunft der Zeitungen kann man nicht voraussehen, aber wir machen es jetzt bei der Internationalen Funkausstellung, denn die hilft uns dabei. Sie wirft einen 4,5-monatigen Schatten voraus bei 14 Grad und Sonne, und zwar auf, und jetzt halten Sie sich fest, Sardinien. Das klingt jetzt sehr ungewöhnlich. Ist Berlin die IFA los oder gibt es einen neuen zusätzlichen IFA-Ableger in Italien? Bei der Aufklärung hilft uns Vera Linz, die der kostenneutralen Einladung der IFA-Leitung gefolgt ist, wie ca. 300 andere Journalisten weltweit. Und es gibt zwei Twitter-Fotos von ihr, die zeigen sogar solide IFA-Wegweiser im Gelände und Schriftzüge an massiven Mauern. Das sieht nicht nach einem Provisorium aus. Ich konnte kurz vor der Sendung, weil sie jetzt gerade beim großen Gala-Dinner ist, konnte ich Vera fragen, zieht denn die IFA tatsächlich nach Sardinien um?
Natürlich nicht, denn die IFA gilt im Gegensatz zu vielen anderen Dingen, mit denen sich Berlin ja eher blamiert hat, als Erfolgsprodukt, auf das man sehr, sehr stolz ist, wie mir Hans-Joachim Kamp, der Chef der Gesellschaft für Unterhaltungselektronik GFU, gesagt hat. Die GFU ist ja die Ausrichterin der IFA und die IFA ist die größte Unterhaltungselektronikmesse der Welt. Das war vor 10 Jahren noch nicht so. Da war man eher eine nationale, dann später eine europäische Veranstaltung. Und nun ist man Weltmarktführer geworden. Und die IFA ist auch die größte Home-Appliance-Messe der Welt geworden, also Haushaltsgeräte-Messe. Und wenn man diesen Status halten möchte, ist man natürlich auch auf die internationalen Medien angewiesen. Man will sie schon ein bisschen vorwärmen im wahrsten Sinne des Wortes und lädt deshalb seit einigen Jahren in verschiedene Städte Südeuropas ein und dieses Jahr, und da schließt sich jetzt der Kreis zu deiner Frage, in dieses Jahr eben nach Sardinien, aber natürlich bleibt die IFA in Berlin.
Also die IFA entgegenkommend der Weltpresse, mit welchen Botschaften denn?
Naja, erstmal gab es ein Novum aus meiner Sicht. GFU-Chef Hans-Joachim Kamp hat eine strategische Grundsatzrede gehalten und er hat darin deutliche Kritik geäußert an der Consumer Electronic Industrie. Hintergrund ist, dass diese Verluste schreibt. 10 Milliarden Euro waren es allein im vergangenen Jahr. Und das gar nicht mal, weil die Leute die Geräte nicht kaufen, sondern weil diese immer billiger werden. Und einen Grund sieht er unter anderem in falschem Managementverhalten, wie Hans-Joachim Kamp mir sagte.
Die Ursache vielleicht für die hohen Verluste mögen daran liegen, dass bei der Planung für das kommende Geschäftsjahr viele Firmen sagen, sie wollen ihren Marktanteil steigern. Und dann wird eine Planung abgegeben, die vielleicht in der Produktion zu Überkapazitäten führt, dass mehr Geräte vorhanden sind, als abgesetzt werden können und das regulativ am Markt ist letztendlich Angebot auf der einen Seite und Nachfrage auf der anderen Seite.
Und dieses Missverhältnis aus Angebot und Nachfrage hat zum Beispiel dazu geführt, dass wir bei TV-Geräten einen Preisverfall von 65% haben. Andere Branchen können da eine ganz andere Entwicklung aufweisen, zum Beispiel die Autoindustrie. Bei der kann man von einer Preissteigerung von 60% sprechen. Und ein Fazit von Hans-Joachim Kamp lautet dann auch, die Preise müssen perspektivisch auch bei Fernsehgeräten steigen. Am besten führt man andere Preise dann ein, wenn man auch neue Produkte einführt, wenn man Innovationen auf den Markt bringt. Und um die Manager zu motivieren, mehr auf die Wirtschaftlichkeit zu achten, sollten sich die Boni der Manager zukünftig an den Ergebnissen orientieren, so der Vorschlag von Hans-Joachim Kamp.
War das nun mehr eine Wirtschaftspressekonferenz der weißen und braunen Ware oder zeigte man auch neue Geräte, also den neuesten, was weiß ich, sprechenden Kühlschrank oder das letzte Labormuster eines DAB-Plus-Empfängers?
Nein, es war eher eine Veranstaltung, die atmosphärisch einstimmen und den Markt grundsätzlich nochmal beschreiben sollte. Gestern gab es ja den ganzen Tag über sogenannte Power Briefings. Da haben verschiedene Firmen wie Löwe, Samsung, aber auch Bosch ihr Portfolio vorgestellt. Das war eher so ein Überblick, da war aber nichts brandneues dabei. Das ist, glaube ich, noch zu früh, um der Konkurrenz zu verraten, was man im September präsentieren will. Da liegt eben doch noch zu viel Zeit zwischen diesem Wochenende und dem 6. September. Aber es gab, weil du danach gefragt hast, tatsächlich auch einen Kühlschrank, der vorgestellt wurde. Das hat mir persönlich sehr gut gefallen. Der soll nämlich bald Fotos machen können. Und zwar wird das Innere des Kühlschranks abfotografiert von zwei Kameras. Immer wenn man die Tür aufmacht, hat man hat sozusagen auf dem Bild immer den letzten Status im Kühlschrank. Und diese Bilder kann man sich dann aufs Smartphone schicken lassen. Und wenn man dann das nächste Mal wieder im Supermarkt steht und sich fragt, mein Gott, was steht denn jetzt eigentlich noch drin in meinem Kühlschrank? Dann holt man einfach sein Gerät raus und guckt rauf und dann sieht man, was eben noch im Kühlschrank drin ist. Darüber hinaus werden dann auch noch Vorschläge gemacht, was man aus dem, was im Kühlschrank noch zu haben ist, kochen kann oder was man noch zusätzlich erwerben müsste, um eben was Bestimmtes, was man sich vorstellt, zu kochen. Dieser Kühlschrank soll bald kommen. Man hat noch ein paar kleine technische Hürden zu überwinden, vor allem die Kameras in so einer feuchten Kühlschrankumgebung, das ist wohl gar nicht so einfach, aber wir dürfen darauf warten, dass das bald auf dem Markt erscheint.
Wie man im Netz sehen konnte, warst du ja auch am Stand von Löwe, seit 90 Jahren in Deutschland eine wichtige Marke, anfangs Radio, jetzt Fernsehen. Gibt es Innovationen ab 6. September in Berlin zu sehen von Löwe?
Nein, auch hier muss man sich noch gedulden. Aber ich habe festgestellt, dass eine neue Emanzipation des Fernsehgeräts zu beobachten ist. Wir erinnern uns ja, vor Jahren wurde noch darüber diskutiert, ob der Computer vielleicht das Zentrum der Wohnung sein wird oder ob wir den Fernseher anfangen werden, wie einen Computer zu nutzen. Also dort auch zum Beispiel unsere Kontoabbuchungen vornehmen werden und Ähnliches mit der Tastatur sozusagen vor dem Gerät sitzen werden. Und da hat sich das jetzt alles so ein bisschen geordnet, habe ich den Eindruck, alles so ein bisschen ausdifferenziert. Die Gerätehersteller, die Fernsehgerätehersteller sind sich sicher, das Zentrum der Wohnung wird der Fernseher sein, über den sich alle anderen Geräte vernetzen werden. Allerdings wird es ein Fernseher sein, der sich auf seine Qualitäten zurückbesinnt, der nicht mehr den Anspruch hat, alles Mögliche abzubilden, sondern es soll das Entertainment Center werden, an das alle anderen andocken können. Es soll Unterhaltung bieten, Leanback-Angebote und auf smarte Weise sozusagen sich vernetzen mit den übrigen Geräten. Stichwort smarte Weise, er soll jetzt auch zu einer Geldmaschine werden für die Fernsehgerätehersteller, denn durch die Smart-TV-Applikationen, denen man sozusagen einen Platz auf dem Gerät verkauft, können die Hersteller erstmals auch Geld verdienen an der Verbreitung von Inhalten. Und das gilt als ein Zukunftsgeschäftsmodell, wie mir Löwe-CEO Matthias Harsch sagte.
Das haben ja andere Branchen schon vorgemacht. Also mit Hardware allein kann man heutzutage kaum mehr Erlösmodelle darstellen, die langfristig nachhaltig gesund sind, sage ich mal in Anführungsstrichen. Wir müssen es schaffen, wie es die PC-Industrie schafft oder auch die Home, die Drucker, zu sagen, es muss über die Installationszeit von 10 Jahren muss es neue Erlösquellen geben. Das heißt, wenn ich Ihnen nach 2 Jahren eine neue Software aufspiele, die dies oder jenes kann, was die alte nicht kann, sind Sie mit 20, 30, 50 Euro dabei und sagen, jawohl, das ist mir das wert. Aber den Fernseher einmal zu verkaufen und dann 10 Jahre lang zu warten, dass wieder ein Zweitkauf kommt, das ist für die Branche tödlich.
Ich habe aber für mich einen kleinen Trend identifiziert, der zur IFA ja vielleicht ganz groß werden könnte. Smart TV ist schon seit ein, zwei Jahren ein Thema in Berlin gewesen, ja, aber Smart TV stand auch immer dafür, dass es sehr schwer zu verstehen ist, sehr komplex. Und im vergangenen Jahr haben wir auch ja festgestellt, dass viele Menschen zwar inzwischen so ein internetfähiges Gerät zu Hause haben, aber es gar nicht ans Netz anschließen. Und vielleicht wird ja der kommende Trend auf der IFA die Einfachheit des Smart TVs sein, es also auf eine Qualitätsstufe zu heben, wo es jedem sehr einfach fällt, das Gerät in seinen gesamten Funktionen zu nutzen. Umsonst gekauft hat man es aber auf jeden Fall nicht, meint Hans-Joachim Kampf von der GFU, auch wenn man bisher noch nicht damit online gegangen ist.
Und selbst wenn der Konsument das Gerät heute noch nicht am Internet angeschlossen hat, es ist vorbereitet, damit ist es ein zukunftssicheres Gerät und die Laufzeit eines TV-Gerätes oder Lebensdauer sind 7 oder 10 Jahre. Das heißt, der Konsument, der sich heute für einen Smart-TV-Kauf entscheidet, macht eine Entscheidung, die zukunftssicher ist.
Vera Linz berichtete von der IFA auf Sardinien, während der Präsident Napolitano wiedergewählt wurde in Italien. Aber Sie haben jetzt schon mal 4,5 Monate hinaus gesehen in die Zukunft, was möglicherweise zu sehen sein wird in Berlin. Vera Linz berichtete und Sie können das Interview mit dem CEO von Löwe auch nachlesen auf meinem Blog. Ich habe den Link gerade getwittert.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Vielleicht erstmal mit einer kleinen Korrektur. Martin Schuster hat getwittert, die Tageszeitung Taz wird jetzt Wochenendzeitung via Medienmagazin. Das stimmt so nicht ganz. Sie wird nur Wochenendzeitung am Wochenende logischerweise. Sonst ist sie weiterhin von Montag bis Freitag die Tageszeitung. Ist natürlich auch am Wochenende die Tageszeitung, allerdings unter dem Titel, unter der Marke Taz am Wochenende. Das nur zur Klärung. Und jetzt müssen wir einen Streit kurz beleuchten oder wenigstens eine Meinungsverschiedenheit zwischen ARD und ZDF, was die Zukunft der digitalen Spartenkanäle anbelangt. Und so ist es eigentlich nur folgerichtig, was mehr der ARD-Vorsitzende Lutz Marmor am Rande der Intendantinnen- und Intendantensitzung in dieser Woche in Berlin sagte, als ich ihn fragte, was denn die wichtigste Erkenntnis dieser Tagung war.
Ja, meine Kolleginnen, Kollegen und ich haben jetzt doch uns verständigt, wie wir uns vorstellen könnten, ein mittelfristiges Konzept für die Gestaltung unserer digitalen Fernsehkanäle. Wir möchten gemeinsam mit dem ZDF in der Kooperation einen Jungkanal machen. Wir glauben, dass das auch nicht jetzt Zeit haben sollte bis 2017, sondern dass da ein zeitnaher Bedarf, eine zeitnahe Entscheidung dann auch entsprechend gut wäre. Wir möchten gemeinsam dann den Kanal machen für die 30- bis 49-Jährigen, also immer nur als Grobzielgruppe mit dem ZDF. Und wir sind auch bereit, im Nachrichtenbereich, Nachrichtenkanal, eine gemeinsame Veranstaltung zu machen. Das ist erstmal die Grundidee, mit der wir dann allerdings mit dem ZDF sprechen müssen. Wir entscheiden das ja nicht alleine. Auch das ZDF entscheidet es nicht alleine. Am Ende bedarf es ja einer Entscheidung der Länder.
Das ZDF hat schon reagiert, weil Sie haben natürlich aus der Beratung heraus telefoniert mit dem ZDF-Intendanten Dr. Thomas Bellut. Er hat Ihnen abgesagt und so ein bisschen freudig erregt zur Kenntnis genommen, dass Sie sich am Quotenerfolg von ZDF Neo und Info beteiligen wollen.
Ja, wissen Sie, Quotenerfolg ist wirklich relativ. Also den Quotenerfolg, den ZDF Info hat, der sei dem ZDF auch gegönnt. Wir möchten mit Tagesschau 24 gar nicht auf Verweildauern, also lange Zeit des Zuschauens gehen, sondern das ist ein Nachrichtenangebot jede Viertelstunde. Und da ist völlig klar, dass die Menschen das nicht stundenlang einschalten, sondern immer wieder einschalten, um zu gucken, gibt es etwas Neues. Ein anderes Konzept, da sind wir überhaupt nicht in irgendeiner Weise neidisch auf die Quoten, die das ZDF mit ZDF Info hat. Das ist das eine. Auf der anderen Seite ist es anzuerkennen, neidlos, dass ZDF Neo im Augenblick vor 1 Festival liegt, hängt aber auch daran, dass die Finanzmittel, die das ZDF für Neo zur Verfügung gestellt hat, deutlich, deutlich höher sind als diejenigen, die wir für alle drei Kanäle zusammen haben. Und das erklärt den Erfolg. Wir glauben aber, dass es mittelfristig ja noch weiterer Schritte bedarf. Und dafür hat offensichtlich das ZDF auch keine Kraft mehr. Sie haben ja auch gesagt, aus finanziellen Gründen können wir den jungen Kanal, würden wir ja, aber können wir jetzt nicht schnell beginnen. Und deshalb 2017, also muss man ja Kräfte konzentrieren und bündeln. Und das ist die Idee der ARD. Wir wissen, dass es nicht mehr Wachstum geben wird, dass wir nicht einfach immer zusätzliches Geld von den Beitragszahlern abverlangen können. Und dann muss man Kräfte bündeln, um sinnvolle Angebote hinzukriegen. Und das ist die Idee, Dass das ZDF jetzt auf den ersten Blick nicht begeistert war, kann ich zunächst verstehen, aber vielleicht gibt es doch eine Möglichkeit, noch einmal gemeinsam zu besprechen, ob der Vorschlag nicht doch auch Vorteile und Charme hat.
Der VPRT, das ist der Privatfunkerverband, der hat die ARD gelobt. Ist das nicht dann ein Indiz dafür, dass sie möglicherweise dann doch vielleicht was Falsches wollen?
Also man kann sich ja nicht aussuchen, von wem man jetzt Zustimmung bekommt. Wir sind ja auch jetzt mit dem VPRT in vielen Fragen einer Meinung. In der Frage in der Tat mit auch Verständnis, mit der Bitte um Verständnis an die privaten Kollegen, ist nicht der VPRT derjenige, der das sozusagen für uns bedeutend bewertet. Aber die Argumente, die der VPRT in seiner Presseerklärung, mehr habe ich bisher auch noch nicht gesehen und gehört, verwendet hat, die sind ja durchaus ernst zu nehmen. Und Kooperation kann funktionieren. Wir erteilen uns die Aufträge nicht selbst. Wir sind keine verfeindeten Institutionen, sondern sind Partner, ARD und ZDF. Und Argumente gelten, egal wer sie vorträgt.
Aber vielleicht nochmal ein Argument des ZDF. Man bräuchte als nationaler Anbieter doch wenigstens ein souveränes Experimentierfeld. Was sagen Sie dazu?
Ja, das verstehe ich. Aber ich finde das ja auch überhaupt nicht ausgeschlossen. Wenn wir gemeinsam einen Kanal machen würden für die unter 50-Jährigen, kann doch jeder sein Experimentierfeld da einbringen. Das haben wir das Interesse, das ZDF auch. Wenn doch neue Sendungen entstehen, wenn Protagonisten auch ausprobiert werden, sich entwickeln, dann spricht doch überhaupt nichts dagegen, dass diese Protagonisten dann zum ZDF gehen oder umgekehrt auch zum Ersten gehen. Das kann man aber doch gemeinsam machen. Also da ist, glaube ich, ein Unterschied in der Betrachtung. Das kann ich verstehen, das Argument, das ist wichtig. Aber die Kanäle werden ja auch nicht nur dafür gemacht, sonst könnte man es ja auch ins Windlabor oder was stecken und nie senden. Sondern wir möchten ja auch vom Publikum her denken. Wir glauben, was würde man, wenn man von Großbritannien aus beispielsweise auf Deutschland guckt, empfehlen und sagen, ihr habt den Kika gemeinsam gemacht, großer Erfolg. Wenn der das daran anschließend, einen jungen Kanal, der ja schwierig ist, da, das ist wirklich mit die schwierigste Aufgabe, ein anspruchsvolles Programm zu machen, das die Jungen erreicht, da müssten wir alle Kräfte bündeln, geht doch gemeinsam und nicht eben aufteilen, der eine macht das Junge und der andere nicht, sondern gemeinsam. Und dann die nächste Altersgruppe auch gemeinsam zu machen, das bündelt Kräfte, stärkt, ich kann das doch nicht nach Altersgruppen sortieren, nach dem Motto, die ARD ist für die Jungen zuständig und das ZDF dann für die Mittleren und dann irgendwann sind wir, die Hauptprogramme sind für alle zuständig, das passt doch nicht. Es ist doch einfach, wenn Sie es mal ganz unabhängig denken würden, deshalb ja auch mittelfristig. Ich verstehe ja, dass ZDF im Augenblick dort Schwierigkeiten zunächst einmal hat, aber mittelfristig ist es doch einleuchtend. Also das tut mir leid, das glaube ich schon das, was man auch bitte bei der Betrachtung mit bedenken sollte, dass der Vorschlag aus Sicht der Zuschauer, das ist für mich wichtig, und aber auch aus unserer Sicht, wenn wir uns nicht verzetteln wollen, Charme hat.
Sie tagten auch mit Erik Bettermann über eine mögliche Kooperation unter politischen Rahmenbedingungen. Was muss man sich da vorstellen? Wie könnten Deutsche Welle und die ARD Landesrundfunkanstalten noch besser zusammenarbeiten, als was sie nicht schon in den letzten 60 Jahren gemacht haben?
Naja, die Welt verändert sich. Ich glaube, es gibt einen großen Bedarf an zum Beispiel Fernsehprogrammen, erstklassigen Fernsehprogrammen. Das haben ARD und ZDF, die auch in der Welt zu verbreiten. Die muss ja nicht die Deutsche Welle selbst produzieren, neu erfinden. Das ist ja gar nicht sinnvoll. Wir haben ja gute Angebote. Dafür brauchen wir Auslandsrechte, dafür brauchen wir eine andere Sprache. Und da ist eine klare Bedingung für uns. Wir haben ja gerade über knappe Finanzen und Beiträge gesprochen, übrigens auch vom Rechtlichen her, dass die Zusatzkosten, unser Auftrag ist das Inland. Und die Deutsche Welle hat den Auftrag Ausland. Jetzt können wir das, was wir fürs Inland machen, der Deutschen Welle zur Verfügung stellen. Aber es darf nicht so sein, dass wir die Zusatzkosten tragen, sondern die muss die Deutsche Welle oder der Bund als Finanzier tragen. Das ist ein wichtiger Schritt. Wenn das gewährleistet ist, dann ist gut. Das ist eine. Und das zweite, an der Unabhängigkeit unserer Entscheidung, wie wir Programme machen möchten, darf sich nichts ändern. Das sind die zwei Hauptbedingungen. Ich glaube aber, dass die gewährleistet sein können und dann können wir mehr machen als bisher. Und jetzt mal bei allem kleinteiligen Hin und Her zwischen ARD, ZDF und Deutscher Welle, wenn Sie das mal wegdenken, wir haben doch alle ein gemeinsames Interesse daran, dass Deutschland eine vernünftige mediale Visitenkarte in der Welt hat. Und wer soll das denn besser liefern können, das sei jetzt auch mal selbstbewusst, als ARD und ZDF?
Lutz Marmer war das, der Intendant des Norddeutschen Rundfunks und zurzeit ARD-Vorsitzender. Zur Deutschen Welle werden wir nächste Woche mehr hören, denn es gibt ein Jubiläum, 60 Jahre Deutsche Welle in der ARD. Dann zu hören zum Beispiel Erik Bettermann, der aktuelle Intendant, zum Beispiel Dieter Weyrich. Er war Intendant vor Bettermann und wir hören auch, was Hannelore Stehr sagt. Sie war früher mal bei Radio Berlin International, dem Sender, dem Auslandssender der DDR. Am Dienstag, jetzt schon wieder in die Zukunft gesehen, aber Sie werden gleich merken, es ist ein extremer Sprung in die Vergangenheit. Am Dienstag finden ja in Berlin zum 5. Mal bereits die deutschen Games-Tage statt. Im Gegensatz zur Kölner Gamescom steht bei den Games-Tagen weniger das Zocken im Vordergrund, sondern hier treffen sich Entwickler, Investoren, Vertreter der Medienindustrie. Außerdem wird ja im Rahmen der Games-Tage dann auch am 24. April der Deutsche Computerspielpreis vergeben. Denn man kann sagen, Computerspiele sind Kulturgut. Mittlerweile werden Computerspiele ja auch in Feuilletons besprochen. Und bei so einem Blockbuster-Spiel wie dem neuen Teil der Lara Croft-Reihe geht man von Entwicklungskosten von ca. 100 Millionen Dollar aus. Das ist ungefähr so viel wie der Film Cloud Atlas, der bislang teuerste deutsche Spielfilm überhaupt gekostet hat. Wenn man sich so an die Anfänge der Computerspiele in Deutschland erinnert, ich kann mich leider nur DDR-mäßig erinnern, mit einem KC85, dann hätte man das damals in den 80er Jahren kaum für möglich gehalten. Vor der Sendung sprach ich mit dem Allround-Medienjournalisten und Computerfreak Johannes Fischer und fragte ihn, ob er denn mit seinen ersten Computerspielen oder mit welcher Hardware eigentlich er gezockt habe.
Oh, die ersten Computerspiele, das waren so Videospielautomaten im Urlaub, so Mitte der 80er Jahre in Italien, da hat dann wirklich Mutter um die letzte Lire angebettelt. Dann später der Commodore Amiga bei Verwandten und dann hatte ich auch Anfang der 90er so kurze Zeit auch einen C64.
Und das ist auch ein gutes Stichwort, Johannes, und darüber will ich ja eigentlich mit dir reden, denn dieser C64-Computer von Commodore, der wurde ja auch im letzten Jahr, glaube ich, 30 Jahre alt und der hat dann auch einen ganz großen Einfluss auf die Entwicklung der Computerspiele überhaupt gehabt.
Auf jeden Fall, also es gab eigentlich keinen Computer, für den es damals so zwischen 1982 und 1994 so viele Spiele gab wie für den C64. Also es war ein sehr, sehr stark verbreiteter Computer. Abmahnungen gab es damals übrigens noch keine, also wurde wie verrückt schwarz kopiert und das war auch so der Grund, warum von diesem C64-Computer in 12 Jahren 12 Millionen Exemplare verkauft wurden. Und weil dieser C64 so beliebt war, war er natürlich auch für Computerspiele sehr attraktiv. Ich habe mich darüber mal mit dem Spielejournalisten Anatol Locker unterhalten und der meint auch, Computerspiele gab es zwar schon vorher, aber der C64 spielte bei der Entwicklung der Spiele schon eine ganz gewaltige Rolle.
Der C64 war allerdings der erste, bei dem man sagen konnte, hey, hier passiert etwas. Und zwar wurde da einfach ein neues Medium quasi neu entdeckt. Ich meine, da wurden Spielegenres festgelegt, die heute einfach noch in Ehren gemauert sind. Also was muss in einem Strategiespielpunkt funktionieren? Wie sieht ein Plattformspiel aus? Und es war die Maschine, die du dir als Jugendlicher gerade noch leisten konntest.
Das Interessante an Anatol Locker ist ja auch, dass er zu den Pionieren des Computerspieljournalismus in Deutschland gehört. Also der hat so ab Mitte der 80er Jahre dann für den Spieleteil der Zeitschrift Happy Computer geschrieben und war dann auch ab 1988 dann bei der Powerplay dabei, einer der ersten Zeitschriften speziell für Computerspiele in Deutschland. Und man kann schon sagen, dass Anatol Locker über den C64 auch schon so zum Journalismus gefunden hat.
Vielleicht kannst du uns ja nochmal kurz aufklären, also besonders für die nachwachsende Generation, für die jetzt möglicherweise überhaupt nicht wissen, wovon wir reden. Was war das denn für ein Computer überhaupt? Also dieser C64, wie sah der aus? Wie funktionierte der?
Also der C64 war lange Zeit sowas wie der Heimcomputer überhaupt. Also gerade vor allem bei Jugendlichen wegen den Spielen sehr beliebt. Der wurde hergestellt in der Zeit von 1982 bis 1994 von der US-Firma Commodore. Die hat auch bis zum Schluss wirklich den Großteil ihres Geldes mit dem Commodore C64 verdient. Und den gab es übrigens sowohl in Westdeutschland als auch in Ostdeutschland zu kaufen. Also den konnte man auch schon in den 80er Jahren ganz regulär im Intershop in Ost-Berlin kaufen. Und so sein Spitzname war Brotkasten, weil der eben wirklich so aussah. Also der Computer bestand aus einem Gehäuse, wo eben alles drin war. Da war die Tastatur drin, da war ein Arbeitsspeicher von 64 Kilobyte drin, deswegen auch C64. Da war eine Grafikkarte drin, Soundkarte, Prozessor mit circa 1 Megahertz und den hat man dann eben an den Monitor angeschlossen oder einfach auch an den Fernseher. Die ersten Programme auf dem C64, die liefen anfangs auf der sogenannten Datasette. Das war eigentlich nur ein ganz normales Kassettenlaufwerk für Musikkassetten und auf diesen Kassetten waren dann eben Programme abgespeichert. Später gab es dann auch dieses 1541 Diskettenlaufwerk, also für die sogenannten Floppy Disks. Das waren so diese wabbeligen 5¼-Zoll Disketten und das Besondere am C64 war schon der Preis. Es hat angefangen 1982 bei 1500 D-Mark. Der Preis ging aber relativ schnell Anzahl runter, weil Commodore auch eine eigene Chipfabrik hatte und dadurch der C64 immer billiger wurde.
Ja, und beim KC85 weiß ich, also es gab ihn vornehmlich in Computerkabinetten von Schulen und Hochschulen, weniger als Privatbesitz. Die Dinger waren dann doch eben ganz schön teuer. Aber das Interessante am C64 ist ja, dass er bis heute eine große Fangemeinde hat. Also mein erster überhaupt Personalcomputer, das war einer von Schneider. Insofern kann ich das sagen, weil ich glaube, die Firma stellt keine mehr her. Der ist natürlich längst auf dem Schrott. Aber woran liegt das, dass der C64 so ja geradezu verehrt wird?
Also der C64 ist ein sehr robuster Computer und auch ein sehr einfacher Computer. Man kann das Ding aufschrauben, kann selber dran rumbasteln. Und weil sich der C64 auch in den letzten 30 Jahren nicht verändert hat, reizt das Programmierer und Hacker offenbar besonders, aus diesem alten Brotkasten eben noch das Maximale rauszuholen. Also nur mal so ein paar Beispiele. Für diesen 30 Jahre alten Computer gibt es mittlerweile Festplatten, es gibt sogar Internetbrowser, es gibt sogar einen Twitter-Client, also um über dem C64 dann Twitter-Nachrichten abzuschicken. Das macht natürlich nicht so wahnsinnig viel Sinn, mit dem C64 durchs Internet zu surfen, aber rein technisch geht das. Michael Stahl zum Beispiel, das ist ein Hacker und Programmierer aus San Francisco, und der hat auch eben über den C64 mit dem Programmieren angefangen und der kennt diesen C64-Computer wirklich in- und auswendig. Ich habe vor einiger Zeit ein Skype-Interview mit ihm geführt und ihn dann auch gefragt, was so ein Profi wie ihn eigentlich an so einer alten Kiste reizt.
Wieso hängt man am C64? Wieso bleibt man da hängen? Ja, es hat wahrscheinlich sehr mit Langlebigkeit zu tun. Es geht schon ja um die sportliche Herausforderung, dass man mit Hardware, die eigentlich aus einer ganz anderen Generation stammt, eigentlich immer noch sinnvoll sein kann und dass dieses Wettrüsten von Hardware, immer schnellere Computer, immer schnellere Tablets, dass das für viele Anwendungen gar nicht notwendig ist. Auch wenn es jetzt schon 30 Jahre sind, man findet immer noch neue Sachen, wo man sich letztes Jahr vielleicht noch nicht gedacht hätte, dass es möglich wäre auf der Hardware.
Und Michael Stahl sagt da was ganz Entscheidendes. Es geht dabei nicht nur um Retro-Charme und Nostalgie, sondern wirklich darum herauszufinden, wo die Grenzen von so einer Rechenmaschine liegen. Das geht heute einfach nicht mehr, weil die Produktzyklen bei Computern und Konsolen und Smartphones so kurz sind, dass eigentlich schon das nächste Gerät auf den Markt kommt, bevor das alte Gerät technisch ausgereizt ist. Michael Stahl wird übrigens auch am 14. Mai in Berlin sein und wird da zu Gast sein bei einer Vortragsreihe an der Humboldt-Universität und wird da über den C64 sprechen. Und die wurde von Stefan Höltgen ausgearbeitet. Und den habe ich mal gefragt, worum es eigentlich bei diesem ganzen Rumgelöte und Rumgehacke auf so alten Computern eigentlich geht.
Die Tatsache, dass das dort gemacht wird, beim Chaos Computer Club und auch bei einigen anderen Initiativen, zeigt schon, dass es um mehr geht als nur eine historische Aufarbeitung, sondern dass man sich diesen Medien gegenüber anders halten kann und dass man am C64 etwas lernt, das man auch auf andere Geräte übertragen soll. Also, dass Programmieren eine Art von Respektlosigkeit ist, eine Respektlosigkeit gegenüber Medien, die wir auch auf alle anderen Medien anwenden müssen. Weil die Grenzen, die uns die Moral, die uns die Juristik, die uns die Wirtschaftswissenschaften, die Ökonomen setzen, im Prinzip auch Beschränkungen des Wissens darstellen.
Und diese Respektlosigkeit, von der Stefan Höltgen da gerade erzählt hat, die ist, glaube ich, sehr zentral. Also, dass Computer eben nicht nur Produkte sind, die man kauft, sondern das sind auch Maschinen, die man beherrscht und auch bedienen und eben auch programmieren kann. Versuch mal sowas wie dein Smartphone aufzuschrauben und umzubauen. Das ist für Laien völlig unmöglich. Und du sollst es ja auch gar nicht machen. Du sollst als Konsument das Gerät so nutzen, wie der Hersteller es dir vorschreibt. Und mit dem Computer wie dem C64 ist es natürlich was völlig anderes. Den kann man aufschrauben, da kann man auch mal was selber löten und da kann man auch relativ einfach programmieren. Und damit komme ich jetzt nochmal zurück zum Anfang unseres Gesprächs, als wir über die Games-Tage und die Computerspiele gesprochen haben. Denn Computer sind eben so ein zentrales und wichtiges Unterhaltungsgerät geworden. Das Problem ist aber, dass eigentlich immer weniger verstehen, wie Computer tatsächlich funktionieren. Also wer nichts anderes kennt außer PlayStation, Windows und iPhone, der denkt auch nicht darüber nach, was Hardware eigentlich ist oder was Programmierung eigentlich macht. Und ich würde zum Beispiel schon ganz gerne wissen, ob mein Handy Ortungsdaten abspeichert und ob und wie diese ausgelesen werden und wie ich das vielleicht auch dann verhindern kann. Und wenn den Nutzern die zentrale Erfahrung abhanden kommt, dass Computer letztlich auch nur Maschinen sind, die man steuern und programmieren und eben auch verändern kann, dann setzen sich die Konsumenten auch immer stärker damit den Unternehmen aus, die diese Computer und Programme entwickeln. Und das ist dann auch der Grund, warum Computer wie der C64 dann zum Beispiel an der Humboldt-Universität eingesetzt werden, um angehenden Medienwissenschaftlern so ein Gefühl davon zu vermitteln, dass man sowas wie Programme auch selber schreiben kann.
Johannes Fischer erinnerte an diesen legendären Computer von Commodore C64. Und damit endet der Zusammenschnitt der Live-Sendung vom 20. April 2013. Hören Sie im Podcast Bonustrack zwei Interviews in voller Länge, die Kollegin Vera Linz auf Sardinien führte. Zum einen mit Matthias Harsch, Vorstandsvorsitzender der Löwe AG. Sie haben davon in Ihrem Bericht gehört. Und Hans-Joachim Kamp, Aufsichtsratsvorsitzender der Gesellschaft für Unterhaltungs- und Kommunikationselektronik. Aber zuerst Matthias Harsch von Löwe.
Erste und wichtigste Frage, die sich natürlich jeder hier stellt, der hierher kommt: Was ist das nächste große Ding, was wir dann vielleicht auch auf der IFA sehen werden?
Gut, die Entwicklung des Standards Ultra High Definition ist sicherlich eines der ganz großen Highlights. Es wurde ja auch hier dargestellt, dass es zum Teil jetzt noch nicht den Content hierfür gibt, aber es gibt ja durch dieses Streaming oder Information Package Upscaling natürlich Möglichkeiten, das auch sichtbar zu machen. Aber das wird sicherlich ein ganz großes Thema sein. Und das zweite große Thema ist eben diese Vernetzungsmöglichkeiten der unterschiedlichen Devices, sodass ich mein Private Content Management betreiben kann.
Das war ja schon auch im letzten Jahr ein Thema, diese Vernetzung von verschiedenen Devices, auch mit dem Fernseher. Was ist jetzt die nächste Qualitätsstufe? Will man es vielleicht vereinfachen oder wirklich auf eine Ebene heben, wo es auch mehr nutzen können?
Also ich denke mal, jetzt kommt es von der Ankündigung kommt es jetzt so langsam in die operative Umsetzung. Und da ist natürlich entscheidend, dass jetzt nicht die Technologie allein mehr führend ist, sondern eben auch Services, Installation. Jetzt geht es in das Smart Home. Ja? Jetzt braucht man eben Kundendienststrukturen, um das auch den Konsumenten eben nahezulegen, wie das aussehen kann. Also ich glaube, die Leute mit der grauen Box nach Hause zu schicken und dann zu hoffen, dass es zu Hause ein Smart Entertainment gibt, ist bis auf wenige Experten wahrscheinlich ein Wunschdenken.
Das stimmt, also das hat man ja letztes Jahr zur IFA auch erhoben, dass zwar sehr viele Menschen sich schon ein Smart-TV-fähiges Gerät kaufen, weil die natürlich auch zunehmend nur noch so im Handel sind, aber dass ein hoher Prozentsatz das gar nicht nutzt, weil es ihnen zu kompliziert ist. Das ist ja schon auch ein Problem, oder?
Also ich sehe es als Riesenchance, vor allem auch für Firmen wie Löwe, die einen hervorragenden Kundendienst besitzen, die über die Fachhändler sehr gut vernetzt sind. Denn ich glaube, das eine, billig einzukaufen, all die Features ist das eine, sie dann nutzbar zu machen, ist was anderes. Und da schlägt jetzt auch wieder die Zeit derer, die einfach am Kunden den Service bieten können.
Das heißt aber auch in den Läden die Verkäufer?
Absolut. Also ich glaube auch kleinere, wir haben ja sehr viele Partner im Handel, auch kleinere Elektronikpartner sind in der Lage, sich über so ein Servicekonzept jetzt wieder zu differenzieren. Weil wir wissen es alle selbst, eigentlich beschäftigt sich der Endverbraucher nicht mit der Thematik. Er hetzt zwar gerne, aber er ist überfordert. Und er wird auch in einer gewissen Form, so einfach werden die Geräte nie werden, dass man auf den Knopf drückt und die Bilder und die Musik und alles ist nun zentral gespeichert und überall abrufbar. Ist schon ein gewisser Installationsaufwand vorhanden und das sehe ich als eine Riesenchance für diese Geschäftsmodelle, die den Kunden stärker einbeziehen.
Meinen Sie nicht, dass die Oberflächen mal so einfach werden, wie wir es vielleicht vom Smartphone kennen oder von den Tablets kennen, dass man es wirklich total easy bedienen kann?
Doch, das kommt schon, aber Sie müssen sich die Frage stellen, wo liegt mein Content heute? Wir haben alle unsere Bilder, unser YouTube und hier und da. Ich denke, da sind ja unterschiedliche Quellen, auch Datenformate im Einsatz. Sie können ja jetzt nicht sagen, ab irgendeinem Zeitpunkt mache ich jetzt Home Entertainment, sondern ich habe ja auch Bildqualitäten und Formate von vor 30 Jahren. Also das alles irgendwo auf eine Plattform zu bringen, die uns es ermöglicht, mit einfachen Bedienungen es in unterschiedlicher Form darzulegen, das ist auch ein Serviceaufwand.
Sie sprachen vorhin von Smart Home, also davon, dass wirklich alle elektrischen Geräte vernetzt sind miteinander. Welche Rolle spielt da eigentlich der Fernseher in der Zukunft? Sehen Sie ihn als Zentrum der Vernetzung oder wo sehen Sie ihn?
Ja gut, also bis dato ist er ja in dieser ganzen Smart-Welle außen vor geblieben. Die Smart-Welle wurde ja sehr stark meiner Meinung nach durch Apple, iTunes, eigentlich kam es mit der Musik. Jetzt ist über das Tablet natürlich schon eine gewisse bessere Visualität entstanden für den bildlichen Content. Aber ich denke mal, bei aller Begeisterung fürs Tablet, wenn wir uns einen Film, Bilder anschauen wollen, machen wir das lieber auf 70 Zoll als auf 5 Zoll.
Das heißt sozusagen, der Fernseher als Zentrum des Entertainments-Bereichs in der Wohnung?
Absolut. Also es war er ja immer in unterschiedlicher Form. Deswegen glaube ich, die Aufgabe ist die gleiche. Die Familie sitzt um ein Device, wo man sich einfach entertaint. Das war früher die Röhre, heute ist es der Flachbildschirm. Und das wird so bleiben. Also da sind wir überzeugt.
Aber ich kann mich erinnern, es gab mal eine Zeit, wo man gesagt hat, der Fernseher kann alles. Sie können am Fernseher ihre Kontosachen bearbeiten, sie können alles Mögliche am Fernseher machen, wo man dann auch so dachte, naja, muss ich das jetzt mit der Tastatur, ist ja total kompliziert. Ist das jetzt vielleicht auch so ein bisschen eine Neudefinition von Fernsehen, dass man sich besinnt auf alte Tugenden und sagt, also soll doch beim Computer bleiben, was da einfacher ist und der Fernseher soll seine Stärken ausspielen?
Also wir unterscheiden bei Löwe ganz klar zwischen der aktiven und passiven Konsumierung. Wir sind im Fernsehmode aus unserer Sicht in dem sogenannten Lean-Back-Mode. Wir wollen unterhalten werden. Und das macht einen großen Unterschied. Ich meine, andere Wettbewerber sehen das anders, sie machen es zum Multi. Aber wir glauben, dass Fernsehen ist Unterhaltung. Video on Demand, Broadcast etc. etc. Und wenn ich aktiv was machen möchte, dann kann ich das auf dem Tablet machen und den Inhalt vielleicht auf den Screen transformieren. Aber die primäre Aufgabe des Fernsehers ist Entertainment. Und wie das Wort sagt, ich bin jetzt nicht im Driver Seat, sondern das, was kommt.
Herr Kamp wird morgen auf der Pressekonferenz auch darüber sprechen, dass die Branche in so einer Krise ist, dass es 10 Milliarden Verluste weltweit im vergangenen Jahr gegeben hat, weil auch die Geräte immer billiger werden im Vergleich zur Autoindustrie, wo die Preise eher steigen. Wie kann man das kompensieren? Ist zum Beispiel dieses Smart-TV-Geschäftsmodell, wo Sie ja neue Erlösmodelle auch generieren konnten, ist das zum Beispiel ein Weg, sowas zu kompensieren?
Absolut. Also ich glaube, das haben ja andere Branchen schon vorgemacht. Also mit Hardware allein kann man heutzutage kaum mehr Erlösmodelle darstellen, die langfristig nachhaltig gesund sind, sage ich mal in Anführungsstrichen. Wir müssen es schaffen, wie es die PC-Industrie schafft oder auch die Home, die Drucker, zu sagen, es muss über die Installationszeit von 10 Jahren muss es neue Erlösquellen geben. Das heißt, wenn ich Ihnen nach 2 Jahren eine neue Software aufspiele, die dies oder jenes kann, was die alte nicht kann, sind Sie mit 20, 30, 50 Euro dabei und sagen, jawohl, das ist mir das wert. Aber den Fernseher einmal zu verkaufen und dann 10 Jahre lang zu warten, dass wieder ein Zweitkauf kommt, das ist für die Branche tödlich. Deswegen müssen die Modelle in diese Home Entertainment mit Services über die Installationszeit, das ist ganz entscheidend.
Das ist aber schon eine neue Qualität, kann man sagen. Also im Vergleich zu früher, wo es einfach darum ging, Geräte zu verkaufen. Also einfach ist gut gesagt, aber wo sie eben vor allem Geräte verkauft haben.
Ja, aber das sieht man ja überall, ob das jetzt Kameras sind oder ob es nur die Hardware. Wir sehen ja den Preisverlust. Den Preisverlust können Sie ja nicht durch Kosteneinsparungen wettmachen. Das heißt, die Gewinnmargen werden ja von Jahr zu Jahr weniger, beziehungsweise die Verlustreduktion ist ja eigentlich eher das Ziel. Das kann ja keine Branche aushalten. Und da es ja alle trifft, ob in Deutschland, Europa oder Japan, zeigt ja, dass das einen Systemfehler hat, das Ganze. Ne?
Abschließend noch eine Frage mit Blick in die Zukunft. Wo sehen Sie das Fernsehen vielleicht in 10, 15 Jahren? Ist das ein Medium, was im positiven Sinne ausgereizt ist, ja, weil es wirklich seine Stärken voll entfaltet hat über all die Jahrzehnte? Oder sehen Sie da noch irgendwie eine andere Vision?
Also ich denke mal, es wird immer Information und Content geben in unterschiedlicher Form. Und das Fernsehen an sich, ob das jetzt noch interaktiver wird, hängt ja vom Content ab, ja, ob man dann. Aber ansonsten glaube ich, dass das sich zurückzuziehen, Bilder anzuschauen, Filme anzuschauen, wahrscheinlich in 30 Jahren genauso viel. Und ich glaube, in einer bewegten Welt noch mehr an Bedeutung findet, mal irgendwo einen Space zu haben, wo man sich zurückzieht und entertaint. Ich halte da, so viel wird sich im Kern nicht ändern.
Und Broadcast versus Streaming, was hat da die Nase vorn perspektivisch?
Gut, die Frage ist ja mal, wie viel gibt es irgendwann mal das reine Internet, IP-Fernsehen, nach dem Motto, so wann kommen irgendwelche die Schlagersänger-Sendungen übers Internet? Ich glaube, das ist eine Frage der Infrastruktur. Andererseits muss man ja auch sagen, dass es über 15.000 Broadcaster gibt weltweit, die sich natürlich die Frage stellen, wie schaut ihr Geschäftsmodell aus? Aber solange sich die nicht alle bewegen, wird es in einem gewissen Mix so bleiben, wie es heute ist.
Im Gespräch mit Vera Linz, Matthias Harsch, der CEO von Löwe. Es folgt Hans-Joachim Kamp,
Aufsichtsratsvorsitzender der Gesellschaft für Unterhaltungs- und Kommunikationselektronik. Zudem ist er Aufsichtsratsvorsitzender der Philips Deutschland GmbH und der Philips Technology GmbH. Ebenfalls im Gespräch mit Vera Linz auf Sardinien am Rande der Global Press Conference zur IFA 2013.
Da kamen kritische Worte waren zu hören an die Consumer Electronic Industrie. Das ist ein Novum. Was ist der Grund dafür?
Auf der einen Seite haben wir eine in dem vergangenen Jahr stark wachsende Industrie gehabt. Auf der anderen Seite aber auch eine Situation, wo im letzten Jahr über 10 Milliarden Euro Verlust realisiert worden sind. Und diese Verluste sind insbesondere im TV-Geschäft gemacht worden. Da können wir uns fragen, was sind die Gründe dafür? Lagen vielleicht die Planung oder Markteinschätzungen auf der verkehrten Seite? Das war nicht der Fall. Haben vielleicht die Industriefirmen zu hohe Kosten? Da kann ich sagen, das ist auch nicht der Fall. Sie haben in der Vergangenheit ihre Verkaufsprozesse so angepasst, dass die Vertriebskosten auch signifikant reduziert worden sind. Oder ist es vielleicht, dass Marktanteilsdenken eine höhere Priorität hat als die Fokussierung auf Ergebnisse? Und Ergebnisse sind notwendig, um die erforderlichen Ausgaben in die Forschung und Entwicklung zu investieren, damit wir morgen wieder so viel Innovationen haben, wie wir sie heute haben und gestern hatten.
Sie sagen Fokussierung auf Marktanteile. Ein Marktanteil ist ja natürlich aber auch ein Ergebnis und klingt ja erstmal gut, wenn ich einen hohen Marktanteil habe. Was ist da der Haken daran?
Ich glaube, wenn man Marktanteile gewinnt, ist das was Schönes. Manche sagen auch, das ist gut fürs Ego. Aber essentiell ist es letztendlich, ein Ergebnis zu realisieren, weil ich dann auch nur die Gelder zur Verfügung habe, die ich erforderlich in Innovationen investieren muss durch Forschung und Entwicklung. Und die Ursache vielleicht für die hohen Verluste mögen daran liegen, dass bei der Planung für das kommende Geschäftsjahr viele Firmen sagen, sie wollen ihren Marktanteil steigern. Und dann wird eine Planung abgegeben, die vielleicht in der Produktion zu Überkapazitäten führt, dass mehr Geräte vorhanden sind, als abgesetzt werden können und das regulativ am Markt ist letztendlich Angebot auf der einen Seite und Nachfrage auf der anderen Seite. Denn die Markteinschätzung von den Marktforschungsinstituten und letztendlich von uns vom Verband lagen richtig. Und wenn dann die Preise fallen, dann ist das Ergebnis negativ, dann kommen Kostreduzierungsmaßnahmen oder Restrukturierung oder vielleicht auch Kürzungen in Forschung und Entwicklung und das wäre das Schlechteste, was es geben würde.
Wenn ich Sie richtig verstehe, sind eine Ursache für diese Entwicklung Managementfehler und darum machen Sie auch Vorschläge, wie man das sozusagen ändern kann. Was genau wäre aus Ihrer Sicht eine Lösung für dieses Problem?
Also es gibt mit Sicherheit viele Ursachen, wie man an das Problem rangehen kann. Es ist auch kein Allheilmittel. Aber die einfachste Forderung ist letztendlich für mich, dass auf allen Ebenen des Managements die Boni, also die Erfolgsbezahlung, daran orientiert sind, an einem Ergebnis und nicht an einem Marktanteil. Das heißt, meine schlichte Forderung ist letztendlich, dass von der Spitze des Konzerns bis zu den einzelnen Landesorganisationen Boni nur dann gezahlt werden sollen, wenn Gewinne erwirtschaftet werden und nicht vielleicht dann gezahlt werden, wenn Marktanteile realisiert werden in Form von Zuwachsgewinnen, aber Verluste erwirtschaftet werden.
Sie haben ja auch eine ganz interessante Zahl genannt, dass also in der CE-Industrie 65% Preisverfall stattgefunden hat, während in der Autoindustrie es zu einer Steigerung gekommen ist um 60%. Kann man also davon ausgehen, dass die Manager oder dass diese Industriezweig es besser macht, es klüger anstellt?
Auf der einen Seite müssen wir erstmal feststellen, das Auto hat bei dem Konsumenten oder beim Verbraucher eine ganz hohe Priorität. Das gilt aber auch für die Consumer-Elektronics-Produkte. Wir haben in Marktforschungsbefragungen festgestellt, dass sie aus der Anschaffungsliste ganz oben stehen, dass der Konsument sehr wohl sagt, wenn er in wirtschaftlich schwierigen Zeiten auf etwas verzichten müsste, dann würde vielleicht eher die eine oder andere Reise nicht antreten oder die Anschaffung eines neuen Autos etwas hinausschieben. Aber wenn ein Fernsehgerät defekt geht oder ein Zweitgerätekauf geplant ist, den würde er gerne realisieren. Das heißt, der Konsument möchte die Produkte haben und er muss für diese Produkte im Verhältnis zur Vergangenheit wesentlich weniger arbeiten. 1980 war es so, dass man für die Anschaffung eines hochwertigen Fernsehgerätes einen Monat arbeiten musste. Für die Anschaffung damals eines VW Käfers ein Jahr arbeiten muss. Heute ist es so, dass man für die Anschaffung eines technologisch hervorragenden Fernsehgerätes nur noch ein Drittel Monat arbeiten muss. Das heißt zwei Drittel also Preisverfall. Für ein Auto aber 16 Monate. Das heißt, hier ist eine signifikante Steigerung. Und das ist mit Sicherheit eine der Ursachen, dass bei uns die Preisverfalle größer waren als das, was vielleicht sogar der Konsument erwartet hat. Ich gehe so weit und sage, wenn die Produkte ein wenig teurer wären, damit mehr Geld zur Verfügung stellen für Forschung und Investition, wäre die Marktentwicklung nicht anders.
Jetzt habe ich ja hier schon gleich eine richtige Headline parat. GFU-Chef sagt oder fordert, Fernseher müssen wieder teurer werden. Ist das die Konsequenz auch aus Ihren Überlegungen?
Es ist immer schwierig, wenn gerade Preissenkungen umgesetzt worden sind, morgen die Preise zu erhöhen. Ich denke, es ist eher eine Forderung dann, wenn neue Produkte und Innovationen auf den Markt kommen, dass diese Produkte auch zu adäquaten Preisen verkauft werden müssen. Und dass vielleicht ein Marktanteilsgewinn, den ich für einen Monat realisiere durch eine Preissenkung, nur ein sehr kurzfristiger Marktanteilsgewinn ist, weil morgen oder übermorgen der Wettbewerber entsprechend nachzieht und unterm Strich bleibt dann nichts mehr an Ergebnis vorhanden. Das heißt, bei der Einführung von neuen Produkten soll man sehr wohl überlegen, wie positioniere ich sie im Preis, in der unverbindlichen Preisempfehlung und wie fahre ich meine Produktionskapazitäten nach oben und vermarkte die Produkte und letztendlich entscheidet der Handel, zu welchen Preisen er das Produkt verkauft. Aber auch der Handel muss seine Mitarbeiter bezahlen. Wenn der alle Mitarbeiter nicht mehr bezahlen kann, die für Service und Beratung dasteht, dann ist der Konsument auch nicht zufrieden.
Nun ist ja die GFU ein deutscher Verband und da klingt es so ein bisschen ungewöhnlich, wenn man sozusagen an die gesamte Weltwirtschaft so einen Appell richtet, wie Sie es getan haben. Man hätte ja auch sagen können, okay, ich sage das jetzt mal den deutschen Unternehmen. Ist das ein ungewöhnlicher Schritt? Wie kommt es dazu?
Ich glaube, dass das kein ungewöhnlicher Schritt ist, denn die GFU, Gesellschaft für Unterhaltungselektronik, ist der Veranstalter der IFA. Und die IFA ist die größte Consumer Electronics Messe der Welt. Das war vor 10 Jahren nicht so. Die IFA ist auch die größte Home Appliance Messe der Welt geworden. Das ist gut für Deutschland, das ist gut für Berlin. Und wenn hier alle Weltmarktführer aus der Hausgeräteindustrie und der Consumer Electronics zugegen sind, dann ist es, denke ich, durchaus angebracht, auch im Vorfeld solch einer IFA als Veranstalter der IFA diesen Appell an die Industrie zu richten. Denn wir alle leben davon, dass die IFA das Schaufenster der Innovation ist und die werden in Berlin im September gezeigt und das ist eine tolle Gelegenheit für alle Berliner, für alle Deutschen, aber ich sage auch für alle internationalen Fachhändler und Journalisten, sich hier über die Neuheiten zu informieren, die im Weihnachtsgeschäft dann letztendlich in den Geschäften stehen.
Und zum Glück haben wir da jetzt mal ein schönes Beispiel dafür, dass Berlin doch noch was wuppen kann und mal in einer Geschichte richtig weit vorne ist.
Vor 10 Jahren war das ein bisschen anders. Da war die IFA mehr eine nationale und dann eine europäische Messe. Wir haben diverse Veränderungen vorgenommen. Erst einmal die IFA die Laufzeit reduziert von 9 auf 6 Tage. Das wurde insbesondere bei der Industrie, das wurde aber auch beim Handel begrüßt. Wir haben dann aufgrund der hohen Innovationsgeschwindigkeit unserer Branche die IFA zu einem jährlichen Branchentreffen veranstaltet. Das wurde begrüßt, um den Innovationen letztendlich Rechnung zu tragen. Wir haben dann die gesamten Handelsgruppen mit in die IFA integriert. Und wir haben vor 5 Jahren das erste Mal die Elektrohausgeräte in die IFA integriert, was manche mit Kopfschütteln aufgenommen haben. Aber 90% der Produkte von Haushaltsgeräten und Consumer Electronics Geräten werden in den gleichen Outlets verkauft. Die Entscheider sind die identischen und so ist diese Home Appliance, Elektro-Großgeräte und Kleingeräte-Industrie inzwischen auf der IFA mit 40.000 Quadratmeter vertreten und es ist die größte auch Hausgeräte- oder Home Appliance Messe der Welt geworden. Das hat niemand vor 5 Jahren erwartet und das ist auch eine Erfolgsstory für Berlin, für Deutschland und für die IFA.
Kommen wir mal zur nächsten IFA, IFA 2013. Wichtige Frage ist natürlich jedes Jahr neu, wird es einen großen neuen Trend geben oder was ist das nächste große Ding, was wir auf der IFA zu erwarten haben?
Die IFA ist das Schaufenster der Innovationen. Und es wird mit Sicherheit, wie in den vergangenen Jahren, eine Vielzahl von Innovationen geben. Und die Gerätekategorien sind immer mehr vernetzt. Das heißt, eines der Zauberwörter ist Smart TV, das Fernsehgerät, das vorbereitet ist für das Internet und auch entsprechend das Internet anschließt und damit alle Möglichkeiten oder Zugriffsmöglichkeiten hat. Und die neuen Smart TVs werden benutzerfreundlicher sein. Es werden mehr Apps letztendlich schon darauf installiert sein von den verschiedenen Herstellern. Und selbst wenn der Konsument das Gerät heute noch nicht am Internet angeschlossen hat, es ist vorbereitet. Damit ist es ein zukunftssicheres Gerät und die Laufzeit eines TV-Gerätes oder Lebensdauer sind 7 oder 10 Jahre. Das heißt, der Konsument, der sich heute für einen Smart-TV-Kauf entscheidet, macht eine Entscheidung, die zukunftssicher ist.
Könnte das vielleicht ein neuer Trend sein, diese Geräte zu vereinfachen oder noch bedienerfreundlicher zu machen? Denn letztes Jahr auf der IFA gab es ja auch eine Erhebung darüber, dass sehr viele schon so ein Smart-TV-fähiges Gerät, halt ein internetfähiges TV-Gerät in ihrem Wohnzimmer stehen haben, aber ein Großteil davon das nicht nutzt, also das Internet nicht nutzt, weil es ihnen zu kompliziert ist oder was auch immer. Also wäre das der nächste Schritt, jetzt zu sagen, wir machen es so einfach, so benutzerfreundlich, dass das die Leute auch richtig annehmen?
Die Industrie hat mit Sicherheit auch viele Untersuchungen gemacht und festgestellt, was der Konsument an Bedürfnissen hat. Und wenn er an den Kauf eines neuen Fernsehgerätes denkt, dann denkt er zuerst und sagt, ich möchte eine größere Bildschirmdiagonale haben. Ich möchte bessere Bildqualität haben. Wenn er HDTV einmal gesehen hat, ist das der größte Wunsch. Ich möchte ein Gerät haben, was designmäßig dazu kommt. Er geht heute noch nicht in das Geschäft und sagt, ich möchte ein internetfähiges Fernsehgerät haben. Deswegen gibt es auch noch eine Vielzahl von Konsumenten, die es noch nicht nutzen mit all den Möglichkeiten, die es hat. Aber die Benutzermenüs sind heute mit den Geräten, die jetzt auf den Markt kommen, so konsumerfreundlich, dass bei der Präsentation in den Geschäften mit Sicherheit die Konsumenten mehr überzeugt werden. Und das ist die Aufgabe von Industrie und Handel. Und ich sage auch mit Unterstützung der Medien, dass der Konsument sich damit auseinandersetzt. Dann wird er sehen, wie einfach das ist und was er alles tun kann. Ob er seine Fotos letztendlich auf dem Fernsehgerät hat, ob er letztendlich also Video on Demand hat, ob er Apps hat, sich über Wetter informiert, ob er sogar Gesundheitsinformationen hat. Heute ist alles möglich und das bequem vom Sessel aus und nicht also 50 Zentimeter mit einer kleinen Tastatur oder wie viele es heute auf dem Smartphone machen. Morgen kann ich es auch bequem mit der Fernbedienung vom Sessel aus.
Gibt es Nutzungsdaten, wie sich die Fernsehverkäufe und so weiter entwickelt haben? Einerseits haben wir ja eingangs schon besprochen, dass es zu einem Preisverfall gekommen ist, also es Verluste gemacht worden sind. Das heißt ja aber nicht, dass weniger Geräte verkauft wurden, sondern dass die Nachfrage geringer wird automatisch.
Der Fernsehgerätemarkt in Deutschland ist auf einem sehr hohen Niveau. Es werden knapp 10 Millionen Geräte im Jahr verkauft. Davon sind natürlich einige Ersatzkäufe. Es gibt immer noch über 5 Millionen Röhrengeräte in deutschen Haushalten. Aber es gibt auch einen Trend zu Mehrfachgerätebesitz. Wer einmal ein Fernsehgerät im Schlafzimmer, Arbeitszimmer oder Kinderzimmer hatte und wenn das dann ausfällt, der stellt dann auch wieder ein neues Zweitgerät hin. Das heißt, vor 8 Jahren war in den Durchschnitt aller deutschen Haushalte 1,4 Geräte pro Haushalt. Heute sind es 2,2 Geräte, Tendenz weiter steigend. Das heißt, das Fernsehgerät ist Mittelpunkt mehr denn je und durch das Thema Vernetzung wird es das in Zukunft noch mehr sein, als es heute schon ist.
Interessanterweise nicht der Computer sozusagen. Man geht schon davon aus, dass das Fernsehgerät so das Zentrum der Vernetzung bildet.
Ganz früher, vor 10 Jahren war es mal die Diskussion, wird der Computer ins Wohnzimmer einziehen oder wird das Fernsehgerät weiter das Hauptgerät sein? Das Fernsehgerät ist schneller und einfacher zu bedienen als ein PC. Es ist ein Klick, es ist an. Ein PC muss hochgefahren werden. Ich muss mich letztendlich einloggen. Und ich glaube, das ist auch das Entscheidende, dass das Fernsehgerät letztendlich hier das Hauptgerät ist, wo ich auch entsprechend auf meinem Tablet die Inhalte weiterspielen kann und diese dann mit in andere Räume nehmen. Also es ist mehr multifunktional, vernetzt und das, denke ich, sind eben die neuen Nutzungsmöglichkeiten, die der Konsument haben will, wofür er auch bereit ist, Geld zu bezahlen und die dann auch noch einfach zu bedienen sind.
Wie sieht es mit 3D aus? Hört man nicht so viel davon, aber wie hat sich die Entwicklung da vollzogen? Gab es einen Einbruch oder eher steigende Zahlen?
Steigende Zahlen. Man hört zwar etwas weniger davon, aber 3D, die Verkäufe gegenüber dem letzten Jahr, sind um plus 50% nach oben gegangen. Es werden mehr als 4 Millionen Geräte in Deutschland verkauft mit einer 3D-Funktion. Nur es ist im Prinzip ein Standard geworden, dass bei den hochwertigen Geräten auch 3D letztendlich möglich ist. Und das ist, glaube ich, auch das Entscheidende für den Konsumenten. Es gibt noch nicht so viele Inhalte, also Content, aber auf der anderen Seite, sagte ich, die Lebensdauer eines Gerätes ist 7 Jahre oder 10 Jahre. Und wenn dann entsprechend 3D-Inhalte da sind, dann kann der Konsument sie auch sehen. Und was auch entscheidend ist, das Gerät mit einem 3D-Panel hat ein hochwertigeres Display. Das heißt, auch bei herkömmlichem Fernsehen in 2D-Qualität habe ich eine bessere Auflösung als bei einem normalen 2D-Gerät. So, wer sich also für den Kauf eines Gerätes entscheidet, was 3D-fähig ist, hat auch eine hervorragende Bildauflösung bei 2D.
Wie sieht es mit 4K-Fernsehern aus? Wann ist damit zu rechnen im großen Stile?
4K-Geräte ist mit Sicherheit ein Trend der Zukunft. Schon allein dadurch bedingt, dass es den Trend gibt zu immer größeren Bildschirmdiagonalen. Und je größer die Bildschirmdiagonalen sind, umso bessere Panels muss ich haben, um eine hervorragende Bildauflösung zu haben. Und das Thema 4K, also viermal so hoch die Auflösung, ist dann notwendig, wenn ich Bildschirmdiagonalen habe, die oberhalb von 60 Zoll sind. Diese Geräte sind noch signifikant teurer. Das wird auch in den nächsten Jahren so bleiben. Aber es ist mit Sicherheit in der High-End-Klasse ein Trend, der sich durchsetzen wird. Auch wenn es vielleicht aufgrund der Preispositionierung noch etwas länger dauern wird. Aber je größer die Bildschirmdiagonal werden, umso notwendiger ist es, Panels zu haben, die eine höhere Auflösung haben. Und das ist eben Ultra-High-Definition oder 4K.
Nun sprachen wir die ganze Zeit über Fernsehen, aber was wir ja hier machen, ist ein Radio-Interview. Spielt Radio eigentlich auch eine Rolle? Wie relevant ist Radio eigentlich für den Markt? Auch angesichts der ganzen Formatstreitigkeiten, die sich ja nun schon über Jahrzehnte hinziehen, hat man das Gefühl, dass Radio immer so nur so eine kleine Nische auf der IFA ist.
Radio ist mit Sicherheit keine Nische. Sehr wohl, wenn man das nimmt, was also Benutzergewohnheiten des Konsumenten anbetreffen, dass er morgens häufig sich vom Radio wecken lässt, dass er mit dem Radio im Bad ist, dass er Radio vielleicht in der Küche hat, dass er Radio im Auto hat, dass er dann vielleicht auch besseren Empfang haben will mit DAB. Aber auf der anderen Seite sehr wohl auch das Thema, dass heute viele Smartphones die Radiofunktion haben. Also Radio ist überall, einschließlich Internet. Deswegen ist das Radio nicht tot, sondern eine notwendige Informationsquelle, die morgens beim Aufstehen letztendlich schon genutzt wird und das über den Tag. Das heißt also zu Hause, aber auch mobil, wenn ich unterwegs bin.
Das ist aber nicht so ein wirtschaftlicher Treiber wie Fernsehen.
Das ist nicht so ein wirtschaftlicher Treiber, denn eins ist deutlich, die Preise in dieser Kategorie sind ganz andere. Die Technik ist eine wesentlich komplexere, wenn ich dann denke, was ein Smart TV betrifft. Aber für den Konsumenten hat es nach wie vor eine hohe Bedeutung. Und wenn Sie Docking Station nehmen und wenn Sie Smartphone nehmen, mit all den Applikationen und was dahin, ist Radio nicht geringer geworden an Bedeutung. Es ist eher mehr geworden. Nur von der Umsatzgröße ist es im Verhältnis zu dem, was den gesamten 12 Milliarden Markt der Consumer Electronics betrifft, ein kleiner Teil nur.
Alles klar, herzlichen Dank, danke schön.
Vergessen Sie nicht, Ihre Anzündung zu verlieren.